Willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu diesem Podcast der GEW, in dem wir anlässlich des 20. Geburtstags des sogenannten Hamburger Arbeitszeitmodells ein kritisches Gespräch führen möchten über die Natur, die Geschichte und die Probleme dieses Modells. Hoffentlich aber auch über die damaligen und auch zukünftigen Proteste gegen diese Arbeitszeitverordnung und die Arbeitszeitauffassung, die sich darin verbirgt. Und auch wenn wir über etwas sprechen werden, was Lehrkräfte-Arbeitszeitmodell oder Arbeitszeitverordnung heißt, so dürfte unsere Unterhaltung aber auch für ZuhörerInnen interessant sein, die sich auf den ersten Blick nicht davon betroffen fühlen. Denn wenn wir aus bildungspolitischer Perspektive über sowas wie Arbeitszeitregelung sprechen, sprechen wir ja immer auch über Arbeitszeitkämpfe. Leider auch über verlorene, aber auch über noch zu führende. Mein Name ist Antje Gera, ich bin Redakteurin der HZ, also der Mitgliederzeitschrift der GEW Hamburg, und ich habe heute die Ehre, mich mit einem beeindruckend engagierenden Kritiker der Hamburger Arbeitszeitverordnung zu unterhalten. Herzlich willkommen, lieber Hans Voss.
Hallo.
Hans ist pensionierter Gymnasiallehrer, und zwar hat er sich da auf den zweiten Bildungsweg hingekämpft, oder du hast dich da auf den zweiten Bildungsweg hingekämpft. Vorher warst du Elektroinstallateur und auch da schon gewerkschaftlich engagiert. Bist dann als Studierende in die GEW eingetreten und als Lehrer warst du lange Zeit im damals sogenannten Kapitelpersonalrat aktiv, später Vorsitzender des Gesamtpersonalrats. Und dir verdanken wir ein online frei zugängliches, sehr tolles Archiv mit Materialien, Texten und Zahlen, aber auch Handreichungen zum Arbeitszeitmodell. Deswegen dürfte dir diese erste Frage jetzt auch ganz leicht fallen oder vielleicht auch nicht so leicht fallen, weil sie kompliziert ist. Aber eine kleine Einstiegsfrage für alle unsere vielleicht von der Verordnung nicht betroffenen ZuhörerInnen. Hans, was ist überhaupt das Hamburger Arbeitszeitmodell?
Ja, leider ist es kein Modell, sondern es ist die Realität und wird aber noch immer unter dem Stichwort Arbeitszeitmodell geführt. Die Kolleginnen und Kollegen sprechen vom Modell, aber wissen ganz genau, das ist ihr täglich Brot, das sie dort erleben. Ja, was ist das Arbeitszeitmodell? Das ist grundsätzlich, was sollen Arbeitszeitmodelle? Die sollen abbilden die Arbeitszeiten, die einer Lehrerin oder einem Lehrer zugestanden werden für bestimmte Tätigkeiten. Und das sollte natürlich dann möglichst umfassend auch angemessen sein, sodass also auch wirklich die Arbeitszeit berücksichtigt wird, die der Kollege, die Kollegin dort investiert. Das ist natürlich genau schon der erste Knackepunkt. Und daran krankt es eben auch an diesem Arbeitszeitmodell in Hamburg. Und wenn wir jetzt in Zukunft die Realität beschreiben in unserem Gespräch, dann sollten wir vereinbaren, dass wir von dem Arbeitszeit- oder AZM-Arbeitszeitmodell sprechen. Dann wissen wir, was ist damit gemeint.
Ja, aber es ist natürlich auch eine Verordnung.
Das ist eine Verordnung, ja, die dem Ganzen zugrunde liegt.
Ja.
Und die ist natürlich nicht aus Jux und Dollerei entstanden, sondern die hatte eine bestimmte Funktion. Also darüber muss man sich im Klaren sein.
Darüber reden wir jetzt. Die wurde nämlich 2003 offiziell eingeführt. In Hamburg unter einem CDU-Bürgermeister, nämlich Ole von Beust, und dem Schulsenator Rudolf Lange von der FDP, einem Konteradmiral außer Dienst. Und das klingt ja schon mal eigentlich nicht nach einer politischen Konstellation, die das Wohlergehen der LehrerInnen in den Mittelpunkt ihrer Reformbemühungen stellt. Allerdings sind ja auch schon davor, also in den 90er Jahren, eine ganze Menge problematische Dinge gelaufen. Kannst du uns etwas über den Prozess der Einführung dieses Modells, aber auch über die Auseinandersetzungen davor erzählen?
Gerne. Also es sind ja nicht nur problematische Sachen gelaufen, sondern das hat sich immer damals was bewegt. Das war 89, 90, da wurde in Hamburg die Arbeitszeit der öffentlichen Bediensteten und damit auch der Hamburger Lehrerinnen und Lehrer verkürzt von 40 auf 38,5 Stunden. Das ist erstmal was Positives. Für einen Beamten, der in einer Behörde tätig ist, ist klar, nach 38,5 Stunden fällt der Bleistift. Aber was bedeutete das für die Lehrerinnen und Lehrer? Und dort hatte man sich etwas ausgedacht. Das sah so folgendermaßen aus, dass man gesagt hat, okay, wir geben den Schulen bestimmte Arbeitszeit, ein Arbeitszeitpool. Und aus diesem Pool heraus erhält jeder Kollege etwa alle 3 Jahre eine Pflichtstundenreduzierung. Das war die sogenannte Poolstunde. Und etwas, was uns heute immer noch begegnet, ist der sogenannte Organisationstag zum Halbjahr. Den werden auch noch viele Kolleginnen und Kollegen aktuell kennen. Dann war es aber mit 95 schon vorbei. Dann gab es die Streichung der Poolstunde und, also nicht nur die Erleichterung wurde weggenommen, sondern es wurde auch noch die Pflichtstundenzahl erhöht. Die Begeisterung war natürlich nicht sehr groß. Und dann gab es 2002 die Erhöhung der Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten und der Lehrerinnen und Lehrer in Hamburg und im gesamten öffentlichen Dienst von 38,5 auf 40 Wochenstunden. Und die Kolleginnen und Kollegen, die in der Schule tätig waren, die haben gesagt, ja, wieso, wir haben ja schon geliefert. All das, was wir bekommen haben im Zuge der Reduzierung, ist uns jetzt ja schon wieder weggenommen. Im Gegenteil, man hat es wieder erhöht. Und dann kam noch von diesem besagten Herrn Lange, den du gerade angesprochen hattest, ein Brief an die Schulen, wo er sinngemäß schreibt, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Öffentlichkeit ist viel diskutiert worden, aber ihr könnt beruhigt sein, unter meiner meiner Ägide wird es keine Erhöhung der Pflichtstunden geben und auch die Besoldung wird nicht verändert oder gar reduziert. Und dann kam doch beides. Und das kam eben über das Arbeitszeitmodell und der Herr Lange hat sich ein bisschen in Dilemma jongliert, indem er eben diesen Brief geschrieben hat. Andererseits gab es dann aber in 2002 die Senatsklausur in Jesseburg, wo man dann beschlossen hat, dass alle Kapitel, alle Bereiche, alle Behörden müssen liefern. Und zwar müssen Stellen liefern. Nun war der gute Herr Lange stand vor dem Problem, was mache ich denn nun? Ich habe den doch gerade erst geschrieben, das geht nicht hier bei mir. Und dann ist er auf die Idee gekommen, wir machen das anders. Wir führen dein Arbeitszeitmodell ein unter der Überschrift, wir wollen die Arbeitszeit gerechter verteilen. Das war eigentlich ein Arbeitszeitmodell, das das wirklich ernst nimmt, ist ein gutes Modell. Aber hier war natürlich gleich eingebaut, ich muss liefern, muss Stellen liefern. Und dann wurde das Arbeitszeitmodell als Vehikel benutzt, um Stelleneinsparungen durchzusetzen und zu verschleiern. Gegenüber der Öffentlichkeit wurde dann mit alternativen Wahrheiten, also im Trumpschen Sinne, gesagt, wir machen hier keine Kürzungen, sondern wir wollen es nur gerechter machen.
Das gerechter machen, ich frage jetzt ein bisschen auch böse, stand ja auch in den Diskussionen der GW in den 90er Jahren um ein Arbeitszeitmodell mal auf sozusagen im Vordergrund, wo man sich Gedanken gemacht hat, ob man denn nicht sowas wie ein Arbeitszeitmodell einführen könnte, und zwar inspiriert am dänischen Vorbild. Und könnte man da hier nicht auch unfreiwillig vielleicht etwas inspiriert haben, dessen Geister man dann nicht mehr losgeworden ist?
Grundsätzlich ist ja so ein Arbeitszeitmodell, das berücksichtigt eine gute Sache. Da gebe ich, da war ich ja auch damals durchaus mit einverstanden, dass die GEW da sich Gedanken macht und guckt, wie es in anderen Ländern läuft. Das war mit Sicherheit eine gute Sache. Und es gab ja auch schon vor 2002 eine Lehrerarbeitszeitkommission, die erste Lehrerarbeitszeitkommission, die hat 1999 einen Bericht vorgelegt, wo die dann sozusagen auf die Idee, die GEW auch forciert hat, versucht hat, ein Modell aufzubauen, damals mit Professor Klemm, der ja also erst einmal nicht im Ruche steht, den Lehrerinnen und Lehrern etwas Böses zu wollen. Und die haben ein Modell entwickelt und haben dann gesagt, wir brauchen Pilotschulen, die dieses Modell erproben. Und da war das Problem eben, es fanden sich keine Pilotschulen. Es gab zwar Schulleiter, die bereit gewesen wären, aber die Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, nee, bei uns nicht, sollen andere ausprobieren. Und so verschwand dann dieser Entwurf in der Schublade. Und an diesen Entwurf erinnerte sich dann der gute Herr Lange oder die Leute um ihn herum haben sich daran erinnert und haben gesagt, das wäre doch der Weg. Und dann hat man eine zweite Kommission auf den Weg gesetzt und auch nach außen hin, hier hatte sie den Auftrag, die Lehrerarbeitszeit gerechter zu verteilen. Allerdings, und das ist dann ein, zwei Jahre später herausgekommen, dass es die Anweisung gab, Lehrerstellen einzusparen. Und mit diesem vorgegebenen Rahmen wurde dann die Arbeitszeitstellen oder die Lehrerstellenkürzung berücksichtigte, wurde dann also mit diesem engeren Rahmen wurde ein Arbeitszeitmodell aufgebaut, das dann entsprechend die Fakturen formulierte und aufschrieb und entwickelte, dass diese Arbeitszeit dann ausreichte, um die steigende Schülerinnenzahl auch mit Lehrkräften zu versorgen und gleichzeitig allerdings mit weniger Lehrerstellen mehr Schüler zu unterrichten.
Gab es damals schon Proteste bei der Einführung?
Es gab vor der Einführung sehr, sehr viele Proteste. Also 2002 gab es da diese überwältigende Demonstration mit 50.000, die auf dem Rathausmarkt sich dann trafen, sternförmig aus allen Bereichen kamen, um gegen die Kürzung weitere geplante Kürzung zu demonstrieren. Und daraufhin ist man ja dann, hat gesagt, wir wollen ja gar nicht kürzen, sondern wir wollen es nur gerechter machen. Da war eben die Schwierigkeit jetzt für die Kolleginnen und Kollegen der GEW deutlich zu machen, warum sind wir gegen ein Arbeitszeitmodell, das wir doch eigentlich auch wollten, aber eben nicht so und nicht zu diesen Bedingungen. Und dass die Faktoren zu gering waren, dass den Kolleginnen und Kollegen zugestanden waren, das war erst einmal ja so nicht ersichtlich, sondern es wurde dann im Laufe des, man konnte das sich errechnen, aber es wurde dann erst im Laufe von 2003 dann deutlich, was das für die einzelnen Kolleginnen und Kollegen bedeutete.
Man kann das ja, glaube ich, also mittlerweile sehr, sehr gut zeigen, wenn man über diesen Verlauf sich anschaut, wie die Teilzeitquote sich verändert. Was ja auch immer ein Zeichen dafür ist, dass Kolleginnen nicht zwingend freiwillig weniger arbeiten, weil sie das gerne möchten, sondern dass die Überlastung so groß ist, dass man Vollzeit das nicht schafft.
Also das ist so, dass Hamburg mittlerweile führend ist im Bereich der Lehrerinnen und Lehrer oder im Bereich der Schulen, dass dort die Teilzeitquote am höchsten in allen Bundesländern ist. Und da kann man genau sehen, wann begann diese Teilzeitquote zu steigen. Und das ist parallel oder der Startpunkt ist 2003 mit dem Arbeitszeitmodell. 2004, das habe ich noch gar nicht angesprochen, gab es ja nochmal eine Einsparung durch die sogenannte Basisfrequenzerhöhung. Da fragt der geneigte Hörer, was ist eine Basisfrequenzerhöhung? Da hat man gesagt, okay, wir machen die Zuweisung an die Schulen immer bei einer ganz bestimmten Klassenfrequenz. Und wenn wir jetzt einfach sagen, okay, wir machen die Klassenfrequenz, erhöhen die Klassenfrequenz. Bei der Zuweisung steht die Basisfrequenz im Nenner. Und wir wissen, wenn in einem Bruch die Zahl unter dem Bruchstrich erhöht wird, dann wird das Ergebnis geringer. Und das haben die Kolleginnen und Kollegen vor Ort dann erfahren, dass sie eben steigende Schülerzahlen mit noch weniger Lehrern und Lehrern dann versorgen mussten. Das ging nur dadurch, dass also die Zitrone immer weiter ausgepresst wurde, von den Kollegen immer mehr Tätigkeiten verlangt wurden. Also nicht mehr Tätigkeiten, sondern komprimiert.
Das heißt, mit diesem Anspruch dieses Arbeitszeitmodells oder Arbeitszeitverordnung, die ja unter ganz anderen Rahmenbedingungen vielleicht durchaus so etwas schaffen könnte wie mehr Differenzierung, Transparenz oder auch Gerechtigkeit innerhalb der Tätigkeit von LehrerInnen, ist es nicht so weit her, wenn man das vergleicht mit der Wirklichkeit. Einfach weil, wie du ja auch schon betont hast, von Anfang an das im Grunde genommen, was verfolgt werden sollte, waren Einsparungen. Und das würde ja bedeuten, dass das Arbeitszeitmodell, also eine verdeckte Arbeitszeiterhöhung, aber auch ein Einsparmodell ist. Was man auch sehr gut sieht, wenn man sich die Aufgaben anschaut, die nicht aufgeführt werden innerhalb des Modells. Also da gibt es ja verschiedene Rechnungen, aber das schwankt meistens zwischen 42 bis 54 Aufgaben, die oft gar nicht ausgeführt werden, die nicht abgebildet werden über das Modell. Das heißt, all diese Tätigkeiten finden da ihren Ort nicht. Das bedeutet mehr Arbeit.
Das sind ja immer so diese 44 oder 52, die bezieht sich halt auf die 44, das ist die Bela-Kommission gewesen, die dann das Arbeitszeitmodell untersuchen sollte, ob das, was muss verändert werden. Ja. Oder. Und da haben die schon festgestellt. Aber seitdem sind ja noch wieder neue Tätigkeiten hinzugekommen. Das heißt, die Zahl, die floatet, und zwar nach oben, nicht nach unten. Das ist also ein großes Problem. Und wir sollten noch mal einen Schritt zurückgehen, was man nämlich perfide, elegante Art und Weise ist es gelungen, durch diese Einführung des Arbeitszeitmodells und die Basisfrequenzerhöhung ist es gelungen, zum Beispiel die Zahl der Vertretungslehrer oder Stellen für Vertretung zu erhöhen. Und zwar hat man das von 2003 auf 2004 ist diese Zahl einfach um knappe 400 Stellen erhöht worden. Das heißt aber nicht, dass diese 400 Stellen dann vor Ort gewesen sind, sondern die wurden dann von der Behörde aus verwaltet und den Schulen zur Verfügung gestellt als sogenannte Vertretungs- und Organisationsmittel. Nach außen konnte man dann sagen, wir berücksichtigen die Vertretung, das, was bis jetzt immer so schlecht gelaufen ist, dass so vieles Unterricht ausgefallen ist, können wir jetzt, weil wir diese Mittel haben, machen. Aber wer hat die Mittel? Da haben sie kein Geld für in die Hand genommen, sondern die sind herausgekommen aus der schlechten Bezahlung, der zeitlichen Bezahlung der Kolleginnen und Kollegen. Und dadurch sind dann für diesen Teil die 400 Stellen generiert worden, sodass dann insgesamt nachher durch das Arbeitszeitmodell und durch die Basisfrequenzerhöhung insgesamt über 1200 Stellen bei steigenden Schülerzahlen, da sind 1800 Schülerinnen und Schüler mehr als 2000 da gewesen. Das musste man mit so viel weniger Lehrerstellen wuppen. Das war natürlich klar, das tat den Kollegen und Kollegen weh. Das führte dann dazu, dass also ich habe vor Augen einen Erdkundelehrer, ein engagierter Erdkundelehrer und Sportlehrer, also im Arbeitszeitmodell eher niedrig faktorisiert, dass der 2000 vor der Einführung hatte der dann, weil er Klassenlehrer war und weil er Fachleiter war und einige anderen, hatte er statt der 23 Stunden, die er unterrichten musste, war er dann auf 21 gekommen. Nach den Sommerferien musste er mit Mann 28 unterrichten und hatte dann noch die Verpflichtung, eine Wochenstunde Vertretung abzuliefern. Sodass also er im Prinzip jetzt mit fast 29 Stunden am Start war. Und er war noch nicht mal derjenige, der am höchsten verloren hat. Wir hatten Kolleginnen und Kollegen, die dann mit weit über 30, 31 Unterrichtsstunden an den Start gingen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht sehr erfreut waren. Der Widerstand war groß, gerade dann bei den Sportlehrerinnen und Sportlehrern, aber auch in anderen Bereichen. Die Zeichen, die Kunstlehrer haben malen nach Zahlen gemacht, um dann mit den Faktoren auskommen zu können. Und ähnliche Ansätze sind dann im Protest gewesen. Die Sportlehrer haben keine Wettbewerbe mehr durchgeführt und. Das hat natürlich haben die Eltern auch gemerkt. Aber leider hat es keine grundsätzliche Veränderung des Arbeitszeitmodells gegeben. Das Arbeitszeitmodell in der Form, wie es in der Verordnung 2003 formuliert worden ist, ist nur zweimal geändert worden. Einmal 2004. Da hat man tatsächlich die Faktorisierung der Unterrichtszeit, muss man das vielleicht erklären, was bedeutet Faktorisierung der Unterrichtszeit?
Genau, da wollte ich mich nachfragen. Ich glaube, es wäre ganz gut, über zwei Stichworte nochmal zu reden, nämlich Faktorisierung, vielleicht auch das Prinzip der Auskömmlichkeit, was ja auch so eine sehr schöne Formulierung für eine ziemlich große Sauerei ist.
Ja, das Auskömmlichkeit war 2003 das Unwort des Jahres, jedenfalls bei Lehrerinnen und Lehrern. Nein, diese 1,3 Zeitstunden bekam eine Lehrerin an der Grundschule für die Durchführung eines 45-minütigen Unterrichts. Da war dann also drin, alles drin, Elterngespräche, da war die Unterrichtsvorbereitung, da waren die Klassenarbeiten und ähnliches. Das ist alles da drin gewesen. Dann gibt es noch, also im Arbeitszeitmodell gibt es das sogenannte UFA-Modell. Was wir jetzt besprochen haben bei der Faktorisierung ist der U-Faktor. Gibt es noch den A-Faktor. Das heißt, man hat damals gesagt, okay, die Kollegen machen ja nicht nur Unterricht, sondern die müssen ja auch Aufsichten, Vertretungen machen. Und sie müssen an Konferenzen und Ähnlichem teilnehmen. Und das hat man da in den sogenannten A-Zeiten, allgemeine Aufgaben, berücksichtigt. Und dann ist in dem UFA-Modell, fehlt ja noch das F. Das sind die Funktionen, also wenn ich, der Kollege, von dem ich gesprochen habe, der hatte ja, war ja Fachleiter gewesen. Diese Funktion, die wurde jetzt auch mit einem Zeitfaktor versehen. Und trotzdem ging seine Arbeitszeit so heftig nach oben, obwohl er alle Tätigkeiten nach wie vor machen musste. Er hat ja dieselben Tätigkeiten bekommen, hat die bezahlt bekommen. Es wurde alles berücksichtigt. Und trotzdem ging seine Unterrichtsverpflichtung so hoch, dass er dann im Jahr darauf reduziert hat. Und das ist manchmal schwer, weil er war Alleinverdiener. Und dann kann man nicht mehr so ohne weiteres reduzieren. Irgendwann muss man ja auch das, was man, ja, was die Familie möchte, auch versuchen zu finanzieren über die eigene Tätigkeit. Und da jongliert dann die ganz viele Teilzeiten sind nicht festgeschrieben, sondern da merkt man dann, aha, das war ein bisschen wenig, das Geld war zu knapp, also im nächsten Jahr ein bisschen mehr. Dann ist wieder die Arbeit, frisst mich auf, also reduziere ich, also es oszilliert relativ heftig. So, nun aber zurück zu dem Problem. Ich merk's, ich kann mich da immer gut versteigen. Die Kolleginnen und Kollegen kriegten also für den Unterricht, der U-Faktor war 1,3 Zeitstunden bekommen die Kollegen und Kollegen für den Unterricht. Und zwei Sachen sind mit dem Arbeitszeitmodell passiert. Die Hamburger Lehrerinnen und Lehrer mussten lernen, wie man Zeiten dezimal berechnet. Ich kann mich erinnern, gab es auch eine Resolution an der Schule, wo sie gesagt haben, ja, wir wollen auch, da ging es um den Faktor 1,8 und dann waren sie der Meinung, ja, eine Stunde 80 Minuten würde das sein und das wollten sie auch haben. Also man musste lernen, die Zeit dezimal zu rechnen und dann erhalten so kleine Erhöhung wie die für die Grundschullehrerin, die von 1,3 auf 1,35, also eine Erhöhung um 0,05, haben eine relativ große Auswirkung. Warum? Weil die Grundschullehrerin, die zum Beispiel 28 Unterrichtsstunden pro Woche zu geben hat, dann 28 mal 0,05, das entspricht 3 Minuten, mehr Arbeitszeit zu erbringen hat. Das Ganze aufs Jahr gesehen bei 38 Unterrichtswochen bedeutet dann in der Summe über 53 Zeitstunden. Das ist also eine ganze Menge. Das ist auch das Vertragte, dass eben so ganz kleine Änderungen ganz viel bewirken. Und warum hat man diese Veränderung damals denn überhaupt zugestanden? Gab es denn eine Notwendigkeit? Ja, die gab es, weil die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer mit dem so niedrigen Faktor von 1,3 ihre gesamte Wochenarbeitszeit nicht mehr an der Schule, an der eigenen Schule unterbringen konnten, weil es gab nicht mehr und mehr Klassen, da ist ja die Anzahl der Jahrgänge begrenzt. Da hat man dann gesagt, ja okay, hat dann die Nachfolgerin von dem Herrn Lange, Frau Dingis-Dierich, gesagt, ja, die können dann die Zeiten, die Stunden, die sie dann noch zusätzlich erbringen müssen, ja an den umliegenden Haupt- und Realschulen, die es damals noch gab, erbringen. Und da ist sie selbst in ihrer Partei dann auf Widerstand gestoßen und da hat man dann den Faktor auf 1,35 erhöht. Und dann gab es 2011 nochmal eine Erhöhung, eine Veränderung, pardon, des Lehrerarbeitszeitmodells. Dort wurde nämlich nach heftigen Kämpfen, auch durch die GEW, ist es gelungen, eine Altersentlastung wieder einzuführen. 2 Watts für Kolleginnen und Kollegen.
Watts sind
Wochenarbeitszeitstunden. Da komme ich gleich nochmal dazu. Das ist die neue Währung. Nicht mehr Pflichtstunden, sondern Watze sind die neue Währung. Das ist in die Lehrerarbeitszeitverordnung eingetragen worden und dann hat man dort auch festgelegt, dass die Oberstufenfaktoren an den Stadtteilschulen dieselben sind wie an den Gymnasien. Früher waren die unterschiedlich. Und auch an den beruflichen Schulen wurde das entsprechend dann aufgenommen. Das sind die einzigen Änderungen. Seit 2003, 20 Jahre, ist ja nur viel in der Schullandschaft passiert. Aber diese beiden Veränderungen sind in die Lehrerarbeitszeitverordnung eingeflossen. Alles andere ist nicht verändert worden. Die Unterrichtsfaktoren sind dieselben wie damals.
Trotz Inklusion, trotz mehr Beziehungsarbeit, Digitalisierung, Schulreform.
Ja, muss man fairerweise sagen, man muss unterscheiden. Ja. Das Lehrerarbeitszeitmodell, also die Verordnung, die ist ja etwas, was die Arbeitszeit der Lehrerinnen und Lehrer regelt. Es hat schon Veränderungen gegeben, dass Lehrerstellen an die Schulen gekommen sind. Zum Beispiel, indem man die Zuweisung verändert hat. Das war ja auch das Schwierige, wenn früher zum Beispiel die Schülerzahlen nach oben gegangen sind. Früher heißt also vor 2007 genau. Da war das immer so, dass dann die Schüler und Schüler in den Schulen ankamen. Und es gab nicht Lehrerstellen dafür. Dann musste dann erst der Senat einen Antrag an die Bürgerschaft stellen und dann wurde in der Bürgerschaft diskutiert, und wie viele Stellen genehmigen wir, und dann kamen die Lehrerstellen. Und seit 2007 hat man nun eine Zuweisung beschlossen nach einer bestimmten Formel. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, von diesem Bruchstrich und so weiter, in die die Schülerzahlen eingehen. Und jetzt kann man davon ausgehen, wenn die Schülerzahl steigt, dann steigt auch die Zuweisung an Arbeitszeit an die Schulen. Dass das nicht immer so hundertprozentig klappt, ist noch eine andere Geschichte. Aber das ist erst einmal grundsätzlich ist das geregelt. Das ist ein Fortschritt. Solche Sachen sind passiert. Auch die Zuweisung für die einzelnen Schulen, der sogenannte Durchschnittsfaktor, der ist verändert worden. Und wenn die Kolleginnen und Kollegen in der Zeitung gelesen haben, oh, der Durchschnittsfaktor für die Stadtteilschulen ist erhöht worden, toll, dann kriege ich also auch mit meinen Faktoren für den Unterricht einen höheren Faktor. Mitnichten so. Sondern diese Arbeitszeit, die dann mehr zur Verfügung steht, da hat die Schulleitung darüber entschieden, wie sie die einsetzt. Ob sie dann vielleicht noch den besonderen Kurs XY einsetzt oder ob sie vielleicht dann doch sagt, okay, es ist zwar in der Lehrerarbeitszeitverordnung nicht vorgesehen, aber ich erhöhe euren Zeitfaktor. Das ist dann wieder von Schule zu Schule unterschiedlich und das zeigt, es gibt nicht das Arbeitszeitmodell, sondern es gibt pro Schule und ganz viele, nicht, jede Schule hat ihr eigenes Arbeitszeitmodell. Und kein Kollege kann sagen, ich will auch so viel nur unterrichten wie du. Kann er natürlich sagen, aber ob er es bekommt, hängt davon ab, welche Fächer hat er, in welcher Stufe unterrichtet er und wie viele Stunden unterrichtet er.
Ich habe mal irgendwo gehört, dass jemand gesagt hat, dass Arbeitszeitmodell an einer Schule ist nur so gut wie die Schulleitung.
Da ist sicher was dran, aber fairerweise muss man natürlich sagen, dass die Schulleitungen, denen wachsen ja auch keine Arbeitszeit aus der Tasche, sondern die müssen dann versuchen, klug mit der ihnen zugewiesenen Arbeitszeit umgehen und vielleicht auch mal sagen, gut, ihr wollt das und das, also liebe Behörde, du forderst das und das, das kann ich aber in dem Umfang nicht leisten, weil es folgt keine Arbeitszeit, also immer da waren die Schwierigkeiten am größten, wo dann so blinder Gehorsam bei Schulleitung. Wir müssen, die haben das gesagt, wir müssen, also müsst ihr. Also da wurde der Druck immer nach unten weitergegeben. Aber es gab auch Schulleitungen, die das eben nicht mitgemacht haben. Oder gibt es wahrscheinlich auch jetzt noch. Das muss man fairerweise sagen. Das ist mit Sicherheit so.
Wenn ich mir das so anhöre, also wenn du das aufzählst mit den Zuweisungen, den Faktorisierungen, diesen ganz feinen Ausdifferenzierungen, was macht das eigentlich mit so einem Kollegium? Also weil es zwar einerseits so, dass man sagen kann, naja, es könnte theoretisch zu mehr Gerechtigkeit führen, aber wenn die darin liegt, immer genau zu gucken, was unterrichtet jemand, wie viel Vorbereitung, was macht jemand noch, wie sieht's mit dem pädagogischen Ethos aus, wie viele Elterngespräche, an welcher Schule ist jemand. Also mit diesen ganzen Mechanismen hat das nicht auch was Spalterisches und dann wieder Auswirkungen auch auf so ein politisches Tätigsein?
Also mit Sicherheit wird dadurch die Solidarität untereinander nicht erhöht. Das denke ich mal. Und es zeigt sich auch, dass an ganz vielen Schulen diese Funktionszeiten, also wie viel bekomme ich für den besagten Fachleiterposten, das war an ganz vielen Schulen geheim. Wir als Personalräte, wir als GEW haben ja gefordert, dass da eine Transparenz, eine Öffentlichkeit hergestellt wird, damit man sehen konnte, dass dann nicht irgendwelche Schulleiter unter Umständen ihren Lieblingen ganz besonders viel zuschassen und den anderen weniger. Das war aber auch, da sind wir wieder bei dem Problem, dass jede Schule ihr eigenes Modell hatte. An vielen Schulen hing es aus, am schwarzen Brett. Bei anderen Schulen muss man als Personalrat heftigst dahinterher kämpfen, dass die überhaupt dem Personalrat vorgelegt werden. Gar nicht veröffentlicht werden, aber dem Personalrat vorgelegt werden. Damit der gucken konnte, Moment mal, der Fachleiter Erdkunde bekommt so viel, der Fachleiter Musik erhält so viel. Warum ist das unterschiedlich? Erläutern Sie das mal. Und das muss Schulleitung können, erläutern, warum da mehr oder da weniger gegeben. Aber ganz viele haben das natürlich nicht gemacht.
Du hast dich ja sehr lange mit dem Modell auseinandergesetzt. Meine Frage zielt jetzt nochmal, wir haben zwar auch viele Kritikpunkte schon genannt, aber kannst du nochmal das zusammenfassen, was für dich so die Hauptprobleme an diesem Modell sind?
Die Auskömmlichkeit.
Stimmt, da wollen wir noch drüber reden.
Das Problem ist ja, Auskömmlichkeit ist ja nur die Umdrehung dessen, dass du sagst, dass Schulleitung dir sagt, du kriegst, oder dass die Behörde sagt, für die Arbeitszeit erhaltet ihr, für die Tätigkeit erhaltet ihr diese Arbeitszeit. Und damit müsst ihr auskommen. Und in der Erläuterung der Lehrerarbeitszeitverordnung steht an einer Stelle, dass diese Faktoren definieren das, was die Behörde für angemessen hält. Wenn du aus individueller Entscheidung mehr Arbeitszeit dafür investierst, ist das dein Problem. Das heißt, wenn du jetzt also hergehst und sagst, die Korrektur, da steht mir so und so viel Arbeitszeit nur zur Verfügung. Wenn ich das entsprechend machen würde, dann kann ich nur kurz am Rand was anstreichen und eine Zensur drunter schreiben. Wenn aber eine Schülerin oder ein Schüler aus der Korrektur etwas lernen soll, muss ich also erläutern, was hast du falsch gemacht. Ich muss hinterher einen Kommentar schreiben. Das ist aber nicht, wenn ich das tue, dann mache ich das aus eigener Entscheidung. Der Schulleiter oder die Behörde erwartet es nicht von dir. Und ich kann mich erinnern, dass der gute Herr Rosenbohm damals gesagt hat, also unter der Hand ist es so, wenn ich die ersten zwei Seiten gelesen habe, weiß ich, was in den nächsten vier Seiten steht und kann dann entsprechend schon die Zensur geben. Dann haben wir ihm gesagt, holla, das machen Sie mal den Eltern klar. Das war natürlich, er neigte natürlich auch zu launigen Bemerkungen. Aber es geht, wenn man sich entsprechend dieser Faktoren verhält, dann würde Schule zusammenbrechen. Meine Auffassung.
Ja, das heißt, im Grunde genommen habe ich damit ja auch sozusagen alle Schleusen geöffnet, indem ich das pädagogische Ethos nutze für eine Selbstausbeutung.
Natürlich. Ja. Wirklich. Also ja. Ich weiß ganz viele auch aus meinem persönlichen Umfeld, wo die Menschen gesagt haben, ich reduziere, damit ich so arbeiten kann, dass ich den Schülern auch in die Augen gucken kann. Das heißt, die haben eine Bezahlung bekommen von 70-80%, haben aber 110% gearbeitet, weil sie das für sich selber brauchten. Aber das ist natürlich klassische Selbstausbeutung. Bei diesem Modell, also so wie es hier ist, geht es nicht anders.
Ja, und das, wenn wir das nochmal unter einem Gender-Aspekt anschauen, also in der geschlechtlichen Aufteilung auch von Teilzeit, ist das natürlich dann auch nochmal zusätzlich problematisch, weil ja auch die Leute, die zu Hause stärker eingebunden sind oder Verwandte zu pflegen haben, also Care-Arbeit betreiben, natürlich dann auch sich weniger belasten müssen.
Das bildet sich dann also in den Zahlen in der Teilzeitquote ab.
Ja,
ne?
Ja.
Und die ist ja auch wieder nochmal unterschiedlich zwischen der Teilzeitquote bei den Männern und bei den Frauen. Bei den Frauen ist natürlich sehr viel höher. Nicht natürlich, Entschuldigung.
Sehr eben viel nicht höher. Natürlich,
nee,
ja.
Eben, aber
natürlich begründet oft, aber.
Ja, ja.
Ja. Gibt es denn eigentlich irgendwelche Gründe, an diesem Arbeitszeitmodell festzuhalten? Beziehungsweise, was könnten Alternativen sein? Also Rückkehr zum Pflichtstundenmodell, ist das eine Option? Oder was wäre denn jetzt denkbar?
Das ist eine interessante Geschichte, denke ich mir, dass man auch in der GEW aus meiner Sicht versäumt hat, zu sagen, was wollen wir? Wir sind immer über die Jahre am Start gewesen und haben gesagt, das wollen wir nicht. Und immer dann, wenn Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, okay, es gibt jetzt das Arbeitszeitmodell. Die ersten Jahre hat man ja noch gehofft, es löst sich irgendwie auf. Da war natürlich auch mehr der Wunsch der Vater des Gedanken. Aber dann gab es Kollegen, die sich gesagt haben, ja, wie können wir denn Arbeit, die Unterrichtszeit, die von vielen als die belastende Zeit angesehen wird, wie können wir die reduzieren? Und das ist so, dass dann müsste man zum Beispiel die A-Zeiten erhöhen. Das heißt, die Zeiten für allgemeine Aufgaben, wenn man die erhöht, dann geht natürlich die Verpflichtung für Unterricht runter. Ich habe das versucht, immer den Kolleginnen und Kollegen deutlich zu machen, dass ich gesagt habe, stellt euch ein Reagenzglas vor, da gehen 46,57 Watze hinein. Watze heißt Wochenarbeitszeit. Und als erstes geht hinein die A-Zeit, weil die kriegt jeder entsprechend seines Devotrates. Bei einer halben Stelle kriegt er dann also reduzierte A-Zeiten, aber die kriegt jeder. Da gibt es bei den A-Zeiten, jetzt muss ich ein bisschen ins Detail gehen, sogenannte teilbare und unteilbare A-Zeiten. Die unteilbaren, die also jeder bekommt, sind die Zeiten für zum Beispiel die allgemeinen Konferenzen und ähnliches mehr. Da kann also ein Teilzeitmensch dann auch nicht sein, an der Konferenz nehme ich nicht teil, ich bin ja in der Teilzeit, sondern da werden alle gleich gut oder in diesem Sinne jetzt gleich schlecht bezahlt. Und dann gibt es die teilbaren Arztzeiten, wenn ich eine halbe Stelle habe, muss ich also nur die halbe Aufsichtsverpflichtung und die halbe Pausenaufsichtsverpflichtung erbringen. Vertretungsverpflichtung, habe ich eben das richtig? Also halbe Vertretungsverpflichtung, halbe Pausenaufsichtsverpflichtung. Also, aber das wäre dann der Boden in meinem Reagenzglas. Jetzt muss ich das auffüllen bis 46,57. Dann muss ich also möglichst viele F-Zeiten bekommen. Und der Rest wird mit bekömmlichen Unterrichts aufgefüllt. Je nachdem, wenn ich dann also Oberstufenunterricht habe, da habe ich weniger Stunden. Die dann sind vielleicht ein bisschen anspruchsvoller zu und die Korrektur und das Abitur und deswegen werden da höhere Faktoren vergeben. Und wenn ich da in der 5. und 6. Klasse bin, das wird niedriger faktorisiert. Das ist so. Da kann man natürlich viel drüber sagen, ist das sinnvoll, dass das so ist, oder müssten nicht gerade in dem Bereich, wenn die neu an die Schulen kommen, im Sekundarbereich, müsste man da nicht sehr viel besser helfen können oder ähnliches, oder nicht sich mehr Zeit nehmen können für die. Aber das ist eben nicht in den Faktoren vorgesehen, seit 2003 nie verändert worden. So, ja, jetzt weiß ich nicht, so sind wir stehen geblieben.
Wir füllen ein Reagenzglas.
Ach ja, wir füllen das, ja, ja. Nun sind wir bei 46,57. Wie komme ich jetzt auf 46,57?
Das habe ich mich auch gefragt.
Ich habe erzählt, dass es gibt die 40-Stunden-Woche in Hamburg. Wenn man das jetzt umrechnet, Urlaub rausrechnet, die Sonntage raus, die Sonnabende rausrechnet, dann kommt man auf 1770 Zeitstunden. Über das ganze Jahresarbeitszeit. Nun muss ich das ja umrechnen jetzt auf die Zeit, wo Unterricht stattfindet, also außerhalb der Ferien. Wenn man das jetzt die Zeiten aufaddiert, wo keine Ferien sind, dann kommt man auf durchschnittlich 38 Wochen. 38 Wochen, da ist dann wieder jedes Jahr unterschiedlich, dazu komme ich gleich noch, aber erstmal 38 im Schnitt 38 Wochen. 1770 durch 38 sind 46,57. So ist das errechnet worden. Und das ist dann für eine Vollzeitkollegin dann das, was sie zu erbringen hat. Bei Teilzeit wird das Reagenzglas nur kleiner. Und dann wird auch deutlich, denn wenn ich unterschiedliche F-Zeiten hätte, wenn ich wenig F-Zeiten habe, geht mein Unterricht nach oben. Also muss ich sehen, Kratzen, F-Zeiten. Wo kriege ich die her? Ja, so ist das Leben.
Ja. Das heißt, wir waren ja gerade stehen geblieben. Was könnte man tun? Also du hast auch gesagt, es gibt natürlich eine Aufgabe an die Gewerkschaften, sich auch an die GW Vorstellungen zu entwickeln, was bessere Modelle wären.
Ja, wir waren da dazu gekommen, wenn man die A-Zeiten erhöht, das waren so die Vorstellungen von einigen Kollegen, dass man sagt, wir müssen jetzt dafür kämpfen, dass die A-Zeiten erhöht werden. Und da haben sie sich hingesetzt, haben überlegt, wie könnten wir so eine Kampagne starten, und dann wurde das abgestimmt auf dem Gewerkschaftstag. Und dann haben sie irgendwann einer aufgestanden von den Altvorderen und hat gesagt, das Arbeitszeitmodell ist schlecht, das muss weg. Und wenn wir sowas einführen, dann wird es nur stabilisiert, also lehnen wir das ab. Und dann ist man wieder nach Hause gegangen, am nächsten Tag in die Schule. Und dann ist man als Personalrat tätig geworden und hat gesagt, irgendwie müssen wir das für die Kollegen erträglicher machen. Und dann hat man genau das gemacht, man hat versucht, das Arbeitszeitmodell erträglicher zu machen. Bloß in der Gewerkschaft haben wir beschlossen, das muss weg, bevor überhaupt was anderes passiert. Und das ist meines Erachtens ein großer Fehler gewesen, dass man sich nicht überlegt hat, erstens, wo wollen wir hin? Und zweitens, wenn wir jetzt Veränderungen, ich sag mal, das war schon nach 10 Jahren, merkte man ja, das ist erstmal so schnell, geht es nicht weg. Man hätte also dann über irgendwelche Kampagne versuchen können, dies oder jenes dort auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, daran krankt es, dass wir, das sehe ich das so, sehen viele andere vielleicht anders, aber dass wir in der Hamburger GEB nicht genau wissen, was wollen wir stattdessen? Wollen wir das Arbeitszeitmodell? Man kann daher sagen, wir wollen das Arbeitszeitmodell so verändern, dass wir dort Vertrauenszeiten einbauen, also Zeiten, die nicht belegt sind mit bestimmten Tätigkeiten, sondern die ein Kollege dann selber im Rahmen seiner Tätigkeiten auffüllt. Wir wollen die Arbeitszeiten erhöhen oder wie auch immer. Aber das wollen wir, das ist unser Ziel. Und ich glaube, das ist noch kein Konsens, in welche Richtung das gehen sollte. Und da sollten wir, glaube ich, uns drüber im Klaren werden.
Das heißt, wir müssen ganz viel rechnen, auf den Gegensatz von Revolution und Reform nicht setzen und überlegen, was Perspektiven wären. Also die GEW startet ja jetzt natürlich auch erstmal eine Arbeitszeiterhebung, die zeigt, was ist denn die Realität? Also wie viel Mehrarbeit wird denn erbracht?
Ich denke, das
als ersten Schritt zu einer Politisierung.
Das ist natürlich, jetzt kann man ja sagen, wurde das, was sie uns immer erzählt hat, gerechter und so weiter. Was passiert denn, wie sieht es in der Schule aus? Und dann, wenn man dann feststellt, bei so einer Untersuchung ist ja erstmal Ergebnis offen. Da könnte ja mal rauskommen, alle sind zufrieden, warum meckert ihr? Oder man stellt fest, und das hat man ja in anderen Bundesländern schon gesehen, dass wenn man dann die Arbeitszeiten nachaddiert, dass das Erhebliche über das hinausgeht, auch über diese 1770 Stunden, die eine Vollzeitkollegin bezahlt bekommt, weit darüber hinausgeht. Und wenn das dann wieder festgestellt wird, dann hat man einen Ansatzpunkt und kann sagen, so kann es nicht weitergehen. Also wollen wir, dass sich das verändert. Wir hatten damals mal gedacht, das könnte man juristisch auch auf den Weg bringen. Und sind damals gescheitert. Allerdings gab es jetzt in Niedersachsen durchaus mutmachende neue Denkweisen in den Gerichten. Und da kann man natürlich dann auf den Weg gehen, aber grundsätzlich ist es so, wir sollten uns nicht auf die Gerichte verlassen, wir sollten uns auf unsere eigene Kraft verlassen und wir müssen mobilisieren und wir müssen sehen, dass wir auch voranschreiten. Das heißt, dass die Kollegen mitgehen und nur wenn es uns gelingt, die Kollegen zum Mitgehen zu bringen, dann geht es auf einen guten Weg. Nur ein GEW-Vorsitzender hat mal gesagt, er hat so ein Gleichnis erzählt. Dass er zu einem, da kommt einer zu einem und sagt, hier, der ist mit der Segel da und das geht überhaupt, sehe ich überhaupt nicht. Mensch, hat dann der andere zu ihm gesagt, du musst sie mal verschärfen, keine Zeit, ich muss sägen. Wenn wir das weiter so machen, dass wir weiterhin sägen mit einer stumpfen Säge, dann wird das sich nicht ändern. Es wird sich nur ändern, wenn wir sagen, okay, wir sind bereit, unsere Sägen zu schärfen und dann auch das Holz zu sägen. Ne?
Das ist das eine. Das andere ist aber natürlich, dass mit der keinen Zeit, das ist zwar eine schöne Geschichte, aber wenn man sich ja auch dank des Arbeitsmodells die Überlastung anschaut, was es bedeutet, überhaupt noch die Zeit zu bringen für Betriebsgruppenarbeit und so weiter. Also da braucht es ja wesentlich mehr als erstmal nur so eine Entscheidung, wir machen das jetzt. Und auch darüber muss man sich ja Gedanken machen.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Das wird Wird nicht einfach sein. Was mir ein bisschen Hoffnung gibt, sind die Organisationszahlen, die in der Hamburger GEW ja nicht etwa wie in vielen anderen Gewerkschaften stetig nach unten gehen, sondern dass wir dort leichte Tendenz zum Steigen und nicht etwa Tendenz zum Senken haben. Das ist also ein wichtiger Aspekt. Und wann sind die Kollegen bereit, wenn in die Gewerkschaft einzutreten, mit der Gewerkschaft zu machen, wenn die Gewerkschaft auch mal sagt, so, jetzt müssen wir mal. Wir haben damals auch nicht gefragt, dürfen wir streiken? Und haben dann einfach mal einen Vormittag, sind wir nicht in die Schulen gegangen, haben auch keinen Unterricht gemacht. Und das muss man dann mal, um dann in dieser Zeit zu diskutieren, was wollen wir? Und das muss man dann vielleicht auch mal wieder machen. Und ich weiß, dass wir damals dann irgendwann wurden die Schulleitung angehalten, zu sagen, wer hat dann mit wie vielen Stunden nicht gearbeitet. Da gab es einige liebe Schulleiter, die gesagt haben, na, das deichseln wir schon so hin. Da haben wir gesagt, nee, macht das mal nicht. Weil dann merken sie ja nicht, dass da Kollegen bereit gewesen sind. Und ich war immer ganz stolz, dass denn, wo dann gesagt worden, sie beim nächsten Mal gibt es so und so viel Geld weniger, weil sie haben das und das nicht gemacht. Das ist natürlich eine persönliche Geschichte, aber ich glaube nur so, indem wir uns auch mal das Recht nehmen und nicht warten, dass es uns gegeben wird, kommen wir einen Schritt weiter.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich habe trotzdem noch eins für dich, was du beantworten kannst oder auch nicht. Und zwar, wenn du gezwungen wärst, dem Arbeitszeitmodell oder der Arbeitszeitverordnung, ein korrekterer Ausdruck, eine Geburtstagskarte zu schreiben, was würde draufstehen?
Das ist jetzt... Ich bin zu dem Gespräch eingeladen worden von Kollegen Mescher. Und der Betreff in der E-Mail war Geburtstag der Schande. Und ich denke, in diesem Tenor würde ich dann auch die Karte formulieren, dass eigentlich eine gute Sache durch die Art und Weise, wie sie in Hamburg durchgeführt wird, ja, zur Schande geführt hat.
Dann danke ich dir ganz herzlich für das schöne Gespräch, Hans. Und mir bleibt nur zu sagen, ein Crappy Birthday, AZM.